Tone ab, Nummer 13, Dirk König, Groovy on Grails. Hallo Dirk.
Vielen Dank, hallo Frank.
Magst du dich mal vorstellen, wer bist denn du?
Wer bin denn ich? Ja, mein Name ist Dirk König. Ich bin Programmierer, Softwareentwickler, Trainer und Coach, wie man so schön sagt, bei Canoe Engineering in Basel in der Schweiz. Wir machen eine kleine Firma, mittelständische Softwarefirma, und machen Softwareentwicklung hauptsächlich auf der Java-Plattform für unsere Kunden hier in der Schweiz, hauptsächlich im Banken- und Versicherungswesen, aber auch Industriebereich, also alles, was irgendwie, wie wir sagen, alles, was ein bisschen schwieriger ist. So die ganz einfachen Sachen, die kriegt man woanders billiger, aber wenn es ein bisschen schwieriger wird, dann fühlen wir uns als die richtigen Ansprechpartner. Wir haben die Firma gegründet am 01.01.2000 und bewegen uns seitdem recht erfolgreich hier im Markt. Neben unseren Services, die wir für unsere Kunden machen, bieten wir auch Produkte an, hauptsächlich unser Flaggschiff-Produkt, Canoe ULC, Ultralight Client, wo wir sozusagen schon im Jahr 2000 Rich Internet Applications gemacht haben, als es den Namen noch gar nicht gab. Das ist also eine Möglichkeit, ein Swing-Interface zu haben, das nicht nur so aussieht wie Swing, sondern Swing ist, aber auf dem Server läuft. Ja. Ganz grob gesagt. Dann haben wir noch Sprachprodukte, die man zum Beispiel sieht, wenn man bei Leo, bei dem Link Everything Online, dem deutsch-englischen Wörterbuch, das relativ bekannt ist in Deutschland, wenn man da Wörter in flektierter Form eingibt, die Leo selbst nicht findet, dann wird man auf unsere Sprachseite verwiesen, wo wir das einzig nennenswerte morphologische Lexikon der deutschen Sprache betreiben, inklusive der deutschen Grammatik. Morphologisches Lexikon heißt die Erscheinungsform von Worten im Deutschen. Also wie wird aus dem Wort dächern? Da kann man bei uns nachgucken, das kommt von Dach und ist dritte Person Plural zum Beispiel. Solche Art von Informationen steht da drin.
Schön. Ja, weswegen wir heute reden, wir wollten den Podcast schon vor Ewigkeiten machen, da habe ich meine lange Podcast-Pause gemacht. Wir wollten mal über Groovy und mittlerweile auch Groovy on Grails, interessantes Thema, sprechen. Du bist Hauptautor von Groovy in Action. Das Buch kam wann raus? Letztes Jahr, glaube ich, richtig?
Ja, genau. Irgendwie am, ich glaube, 4. Januar oder so 2007.
Genau. Mittlerweile gibt es eine deutsche Übersetzung. Wie bist du denn zu Groovy überhaupt gekommen?
Ja, zu Groovy bin ich gekommen wie die Jungfrau zum Kind. Und zwar eher über Canoe Webtest, was ein Open-Source-Produkt ist, das wir entwickeln zum Testen von Web-Applikationen. Das habe ich schon, das fing an im September 2001 und ist eine Möglichkeit, Web-Applikationen zu testen, indem man das erwartete Verhalten der Applikation spezifiziert in Form von End-Scripts, also in XML-Form. Und da kann man so Sachen sagen wie, gehe zu dieser URL, klicke auf diesen Button, verifiziere, dass jetzt im Titel so und so steht und so weiter. Für dieses Tool brauchten wir ein bisschen mehr Flexibilität, dass man ein bisschen leichter auch in eine Logik reintun kann in die Tests, und haben uns, weil das als End natürlich auf der Java-Plattform läuft, haben wir uns umgesehen nach Skriptsprachen, die man dafür einsetzen könnte. Das war Ende 2003.
Da war Groovy ganz jung.
Da gab es Groovy noch nicht so wirklich. Also das gab es mehr als Idee und als Beispielimplementierung, so als ersten Prototypen.
Aber das war August 2003, oder?
Ja, da fing das an. Ja, August 2003 fing es an. Und da gab es eine Implementierung, die war aber noch nicht so der Hit. Und ich habe mir natürlich verschiedene andere Sprachen angeguckt, und zu der Zeit war ich auch schon relativ bewandert in Ruby. Habe mir natürlich auch die anderen Dinge dort angeguckt, auch Bean Shell und was es alles noch sonst gab. Und mir schien aber, dass Groovy da das beste Potenzial hatte für das, was wir machen wollten, auch wenn es noch nicht so weit war von der Implementierung her. Und dann habe ich irgendwie mal einen Nachmittag ein bisschen zu viel Zeit gehabt, mir das runtergeladen und ein bisschen rumprobiert, fand das ganz gut, habe dann den einen oder anderen Fehler gesehen und dann gleich gesehen, dass das ja alles in Java implementiert ist und man es relativ leicht verbessern kann, wenn man was zu verbessern hat. Hab dann auch dann Testcases geschrieben und Patches eingeschickt und so. Und dann kommt so eins zum anderen.
Mittlerweile bist du Groovy und Grails Committer.
Ja, bin ich mit beiden Committer im Moment. Ja, und dann,
Ja.
wenn man sozusagen nützliche Dinge mit Testcase da eincheckt oder mit zur Verfügung stellt den Patch, dann bekommt man das im Normalfall relativ schnell dann angetragen. So zwei, drei Mal und man ist dabei.
Ja.
Das fand ich eigentlich sehr angenehm zu dem Zeitpunkt, weil es war so, war wirklich, wie man heute leicht inflationär sagt, spannend. Aber in dem Fall wirklich spannend, dass man die Dinge so gut verändern konnte. Ja, also da ist eine Sprache, die ist nicht so fix gegossen, sondern da kann man mit arbeiten, da kann man sich einbringen. Ich habe in die Groovy-Dinge relativ viele Sachen eingebracht, die in den Bereich Unterstützung des Unit-Tests führen, die da helfen. Auch schreibe ich mir so ein bisschen auf die Fahne, dass ich derjenige bin, der zumindest mit forciert hat, dass viele Dinge, die bei Ruby sehr schön sind, dass die es mitgeschafft haben, in Groovy aufgenommen zu werden im Sprachdesign. Und dann merkt man hat einen Einfluss und dann macht es natürlich Spaß, damit zu machen.
Ja, Tamu hatte ja mal erzählt, dass ihr über EasyMock und Groovy gesprochen hattet. Du hast dann, glaube ich, auch das Mock- und Stub-Framework für Groovy programmiert, richtig?
Ja, das ist richtig und da bist du selber nicht ganz unschuldig dran.
Ach was.
Und zwar warst du so nett und hast mir frühes Feedback gegeben zum Buch. Und das Wichtigste war eigentlich, das Buch sei insofern ganz gut, nur das Unit-Test-Kapitel sei ja ganz furchtbar. Und das war völlig zu Recht. Woraufhin ich mir so überlegt habe, neben verschiedenen anderen Dingen, die du zu Recht angemerkt hast, dass man doch eigentlich dass es eigentlich eine gute Unterstützung für Stubs und Mocks braucht in Groovy zum
Ja.
Unit-Testen. Und dann habe ich mich mit Tammo kurz geschlossen und habe gefragt, sag mal, in Groovy kann man so schöne, leichte APIs machen über bestehende Funktionalität in Java. Soll man nicht das EasyMock Framework nehmen und es irgendwie Groovifizieren? Woraufhin er gesagt hat, das ist doch blöd. Mit so einer Sprache mit Groovy kann man das doch selber schreiben. Und dann habe ich gedacht, oh Gott, das ist super viel Arbeit und so. Und nächster Gedanke war, ist das wirklich viel Arbeit? Probier doch mal. Und dann hat sich herausgestellt, dass es eigentlich ganz einfach war, viel einfacher als in Java das zu machen, weil man die ganzen dynamischen Features der Sprache hat
Ja, richtig.
und sehr leicht Methodenaufrufe abgreifen kann und umlenken kann und sich aufzeichnen kann und wieder abspielen kann und Erwartungen gegenschreiben kann und so.
Ja.
Und dann war das irgendwie an einem Nachmittag gemacht und das Ganze ist irgendwie, sind, ich glaube, drei oder vier kleine Klassen,
Cool.
die man dafür braucht und das war's schon. Ja, also das war eigentlich eines der Highlights von den Dingen, die ich in die Library, in die Groovy Library mitgetan habe, für mich selbst, weil es sozusagen so überzeugend war, wie sinnvoll die dynamischen Sprachen sind, wenn man ein bisschen was Schwierigeres machen will.
Apropos Highlights. Ein Highlight aus meiner Sicht vom Groovy in Action Buch ist ja, dass es ein ganz tolles Beispiel liefert dafür, wie man in eine Programmiersprache einführen kann, nämlich du führst alle Beispiele vor, indem du nicht wie in einem schlechten Tutorial irgendwelche Printline-Ausgaben druckst, sondern alle Ausgaben, du lernst die Sprache, indem du quasi Assert-Statements dir anguckst und schaust, was sind die tatsächlichen Resultate von dem Code, den ich jetzt gerade hier lese oder lerne oder wie auch immer. Das ist, wie bist du auf die Idee gekommen?
Ja, vielen Dank, dass du das sagst. Ja, das ist so, glaube ich, schon tatsächlich eine der meiner originären Beiträge irgendwie in die Buchlandschaft. Und im Grunde bin ich darauf gekommen, weil ich wollte, dass aller Code, der drinsteht in meinem Buch, der sollte stimmen. Das war mir wichtig, ja, dass nicht irgendwas drinsteht, was falsch ist. Und weil Groovy zu diesem Zeitpunkt noch relativ stark immer wieder unter Änderungen war, also ich habe Groovy 1.0 kam dann ziemlich genau mit dem Release des Buches raus, aber während ich das Buch geschrieben habe, über ein bisschen mehr als anderthalb Jahre, hat sich natürlich Groovy entwickelt und ich wollte meine Beispiele immer alle laufen lassen und gucken, dass die funktionieren. Das heißt, die Beispiele selber waren wie Test Cases mit Assert Statements drin. Also im Grunde, sie sind Test Cases mit Assert Statements drin. Und dann habe ich mir überlegt, das könnte man eigentlich gleich so abdrucken. Ja, warum irgendwas anderes machen? Alle
Genau.
Beispiele im Code sind hundertprozentig für sich alleine ausführbar. Das sind keine Snippets oder so, wie man das in Java-Büchern häufig hat. Einfach aus dem Grund, dass man den ganzen Boilerplate-Code eben nicht immer wieder mit abdrucken will, aus Platzgründen. Geht in Groovy ein bisschen einfacher. Das heißt, alle meine Code-Stücke, die ich irgendwo habe, sind direkt der ausführbare Code. Und dann habe ich noch ein kleines Groovy-Skript geschrieben, das sozusagen das meinen Text durchsucht nach Platzhaltern, wo dieser Code einzufügen ist. Das ist in Microsoft Word gemacht worden damals, weil das der Verlag so haben wollte. Und da sind also Platzhalter drin. Und ein kleines Skript geht durch das Word-File durch, ersetzt die Platzhalter durch den entsprechenden Text, der in meinen Groovy-Files drin ist, pastet den da, führt den aus, guckt, ob der funktioniert. Nämlich einfach ausführen reicht schon, weil ansonsten, wenn die Asserts fehlschlagen, kriege ich eine Exception und
Ja.
der ganze Prozess bricht ab. Und dann erzeuge ich sozusagen das Buch, bevor ich es abgebe. Und einfach nur, damit ich das machen kann, damit ich diesen Test-Case-Effekt habe, bin ich auf die Asserts gekommen. Und jetzt habe ich gesehen, also bei den neueren Büchern, die es jetzt auch gibt über Groovy, sind noch wieder einige neue rausgekommen. In den USA, da wird es zum Teil imitiert.
Wow.
Zum Teil nicht hundertprozentig durchgezogen, aber doch zum Teil imitiert, dieser Stil. Und freut mich natürlich, ja.
Ja.
Find ich eine gute Maßnahme.
Ja, wunderbar. Es führt Leute eben auch an die, an das Vorgehen heran. Das fand ich überhaupt allgemein an dem Buch sehr angenehm, dass du in vielen Fällen zum Teil relativ tiefes, sogar Allgemeinwissen für Informatiker halt noch nebenbei mit vermittelst. Du vermittelst halt eine ganze Philosophie. Irgendwo ist dieses Beispiel, wo du den Trade-off zwischen Zeit und Speicherplatz zum Beispiel mit in Berücksichtigung nimmst und so weiter. So Kleinigkeiten sind mir halt in meinem Buch aufgefallen, sehr angenehm.
Danke.
Ja, für viele Leute wird ja Groovy, oder für viele Java-Programmierer wird Groovy die erste dynamische Sprache sein, mit der sie in Kontakt kommen. Ist das allgemein ein guter Trend, den du beherzigst?
Ob das ein guter Trend ist, dass mehr Java-Entwickler dynamische Sprachen noch
Ja,
ansehen?
oder allgemein geht der Trend hin zu dynamischen Sprachen? Oder noch anders gefragt, wird Java vielleicht die letzte statisch getypte Sprache sein, die Mainstream-Status erreicht?
Och, wer weiß das, ja. Also es gibt ja auch andere statisch typisierte Sprachen, die irgendwie neue Paradigmen einführen, so Scala zum Beispiel, funktionale Programmierung ist ein zweiter Trend, den man sieht, obwohl der nicht dynamisch ist, sondern sogar fast noch statischer ist als Java. Auf jeden Fall noch typsicherer ist als Java. Ich finde, die Sprache muss irgendwie passend sein zu dem, was man tut. Also es gibt in den typischen Java-Programmen gibt es überall Teile, wo man gerne ein bisschen dynamischer sein möchte, wenn man mal weiß, was es überhaupt heißt, dynamisch zu sein. Sonst, wenn man es gar nicht weiß und nie gesehen hat, dann entwickelt man auch den Bedarf nicht. Aber es gibt schon, also wenn man ihn kennt und die typischen Einsatzpatterns für dynamische Sprachen auf der Virtual Machine kennt, dann sieht man es natürlich überall. Hier könnte man irgendwie leichten Applikationen bauen, indem man mit einer dynamischen Sprache einfach die bestehenden Komponenten und Frameworks zusammenbindet in der Applikation und ist viel schneller, kommt schneller vorwärts. Oder auf der anderen Seite, man möchte das Domänenmodell, das fachliche Modell ein bisschen flexibel halten, weil es eigentlich der Teil ist, am Herzen der Software, der stärksten Veränderung unterliegt und den man anpassen muss. Gar nicht so sehr, weil sich der Markt so schnell ändert. Das wird immer typischerweise gerne gesagt dazu.
Ja.
Ich glaube eher, unser Verständnis des fachlichen Bereichs ändert sich so schnell. Ja, wir denken am Anfang, wir haben es verstanden und merken dann im Laufe des Projekts, war doch ein bisschen anders. Und deshalb muss man diesen Bereich flexibel halten. Das ist so ein zweiter Teil, das erste nennt sich Alleskleber, die Sachen zusammentun. Das zweite ist weiches Herz, ja, das Herz der Applikation weich zu halten, wo typischerweise dann domänenspezifische Sprachen eine Rolle spielen und so, diesen Bereich. Und es gibt noch einige andere Patterns. Ich habe einen kleinen Talk, den ich gerne halte auf den verschiedenen Konferenzen, wo ich auftrete, und der Seven Usage Patterns for Java Programmers, für den Einsatz von Groovy auf Java genauer gesagt, Das ist im Moment mein Lieblingstalk. Den mache ich am liebsten, weil man sieht im Moment, dass die Leute, die sowieso immer nach neuen Technologien Ausschau halten und neue Sprachen angucken und so, die kennen jetzt alle Groovy, die wissen, was man da machen kann, so ungefähr, und haben das auf dem Radar. Mhm. Aber es gibt noch sozusagen viele Java-Programmierer, für die das ganze Konzept neu ist, mhm, und die gar nicht wissen, was man damit machen kann.
Oder Berührungsängste haben
oder sagen, ja, okay, alle sprechen davon, aber wozu brauche ich das? Mhm. Warum brauche ich in meinem Java-Projekt jetzt irgendwie noch dynamische Anteile? Und genau für die ist dieser Talk. Den werde ich jetzt auch, also es ist ein sehr basic, also ein sehr grundlegender Talk. Den werde ich jetzt auch wieder geben bei der Groovy und Rails Exchange. Die findet von heute aus gesehen nächste Woche Mittwoch bis Freitag statt bei Washington DC in der Nähe. Das ist Reston, Virginia. Das ist gleich nebendran. Und da kommen, das ist eine ganz tolle Konferenz. Da gab es einen Vorläufer von letzten Herbst in London. Und das war so toll. Also es hat mich sehr erinnert an die frühen XP-Konferenzen, mhm, wo sozusagen die Pioniere der Technologie zusammenkommen oder der Methodik und man mit den Leuten sehr engen Kontakt haben kann, die wirklich da Leading Edge die Dinge voranbringen und so.
Ja.
Das ist sehr inspirierend. Das kann ich nur empfehlen für jeden, der auf so eine Art von Konferenz gehen kann, wer die Möglichkeit hat, da mal hinzugehen. Das ist ganz toll.
Wie groß ist die Community jetzt? So, wie viele Leute werden auf so eine Konferenz erwartet in etwa?
Also die im Herbst, die Konferenz in London, waren knapp 100 Leute. Mhm. Und die Konferenz jetzt in Reston wird sicher mehrere hundert haben. Ob es denn 200 oder 300 oder 400 sind, das weiß ich nicht genau, aber so in der Größenordnung.
Ja. Sage mal zwei JSRs, die da relevant sind. Wie heißen die beiden? 223 und 241. Die betrachten ja dynamische Sprachen im Zusammenhang mit der Java-Plattform. Wie sind da jetzt so was passiert da jetzt so als nächstes? Kannst du da so ein bisschen?
Also da gibt es eigentlich sogar drei. Also JSR 241 ist der Groovy JSR. Mhm. Da wird im Java Community Prozess Groovy selbst beschrieben oder standardisiert.
Ja.
Da sind abzuliefern, erstens eine Referenzimplementierung, dann die Language Specification und ein Testing Compatibility Kit. Von diesen drei Deliverables ist die Referenzimplementierung fertig, schon länger. Ja. 1.0 kam Anfang letzten Jahres raus. Im Moment sind wir bei der Version 1.5.4, die nochmal wieder deutlich verbessert hat und jetzt auch deutliche Verbesserungen noch wieder in der Performance auch hat.
Ja.
Werden viele Performance-Optimierungen gemacht im Moment. Dann daneben gibt es von der Sprachspezifikation, von der Groovy Language Specification, gibt es einen Teil, das ist die Grammatik. Groovy hat eine deskriptive Grammatik, die ist vollständig bekannt und lässt sich als Endler-Grammatik auch für unterschiedliche Tools verwenden, zum Beispiel die IDEs verwenden die zum Teil, die IDE-Plugins. Aber es gibt auch noch so einen Prosa-Teil und dieser Prosa-Teil, der kommt nicht so richtig voran. Der wird sozusagen als Differenz zur Java Language Specification wird der aufgebaut. Man kann dann sowohl sehen, wo sich die beiden unterscheiden oder das vollständige rein Groovy-Teil.
Ah, ja.
Das ist noch nicht so ganz vollständig. Aber da ist noch am meisten zu tun an der Ecke. Dann gibt es das Testing Compatibility Kit ist sozusagen die Menge unserer Unit-Tests, die wir im Groovy-Projekt haben.
Okay.
Das ist ziemlich genau das. Das war für JSR 241 das Groovy-Projekt. Dann gibt es zwei andere JSRs, die für uns wichtig sind. Der 223, der jetzt mit Java 7 implementiert ist. Da geht es darum, dass man überhaupt Fremdsprachen von der Java Virtual Machine aus ansprechen kann.
Mhm.
Also wie kann ich in einer Fremdsprache eine Methode aufrufen oder kann ich die kompilieren? Da gibt es so optionale Teile, invocable, compilable, also kann ich die aufrufen, kann ich die kompilieren, was kann ich da machen?
Mhm.
Und das ist sozusagen eigentlich eher ausgerichtet auf Sprachen wie JRuby oder JavaScript, Das ist sehr günstig für Sprachen, die irgendwie, die eigentlich interpretiert sind. Der JSR 223 ist leider für, obwohl Groovy den vollständig erfüllt, nutzt er viele Features von Groovy gar nicht aus. Also die Designer dieses JSRs, die haben gar nicht dran gedacht, dass es auch Sprachen geben kann, die eigentlich genauso funktionieren wie Java. Ja, viele Features von Groovy kann man da gar nicht ausnutzen.
Zum
Das
Beispiel?
ist ein bisschen schade. Also man kann nicht einfach zum Beispiel Security. Security ist ein wichtiger Punkt. Ja, die Groovy-Integration in Java erlaubt die vollständige Unterstützung des Java Security Modells. Das ist aber im JSR 223 gar nicht abgehandelt. Also der sagt nicht, mit welchem, der gibt keine Möglichkeiten, Security Manager zu setzen, wenn man ein externes Skript aufruft,
Verstehe ich.
weil die davon ausgehen, dass die mit der Java Security gar nichts anfangen können. Das sind lauter solche Sachen sind irgendwie wichtig. Dann deshalb ist eigentlich eher die typischen Integrationen von Groovy in ein Java-Projekt sind außerhalb des JSR 223, weil man einfach, man ist die gleiche Sache. Man braucht diesen Umweg über extern nicht vom JSR 223. Dann das nächste Wichtige noch ist der JSR 292. Das ist derjenige, der versucht, in der neuen Java Virtual Machine Implementierung, also frühestens bei Java 8, ein Invoke Dynamic in den Bytecode einzuführen.
Ah, nett, das wusste ich nicht.
Es gibt ja, der Java Bytecode wird ja nur ganz selten geändert. Die Java Virtual Machine ist eigentlich über die ganzen JDK-Versionen sehr stabil, wird ganz wenig Änderungen dran gemacht. Die Änderungen sind ja hauptsächlich im Compiler und nicht im Bytecode der Virtual Machine. Und da gibt es sozusagen jemanden, der das sehr stark vorantreibt, auch bei Sun selber, eine Möglichkeit zu bieten, im Bytecode dynamische Methoden-Dispatch zu machen, der dann ungefähr ja, irgendwo zwischen Faktor 10 und Faktor 100 schneller sein wird, als man es heute machen kann. Und dann kommt man sozusagen bis an einen sehr niedrigen Faktor an die Ausführungsgeschwindigkeit des normalen Java-Methoden-Dispatches ran. Das ist für uns natürlich interessant. Und da ist auch der technische Lead von Groovy, der Jochen Theodoro, ist da mit im JSR, wie nennt sich das, Expert-Team oder so ähnlich. Und versucht da auch unseren Bedarf rechtzeitig mit einzubringen, damit es diesmal ein bisschen besser funktioniert als beim JSR 223. Und da gibt es natürlich immer noch Dinge, dass man es sozusagen, dass die Virtual Machine es nicht selber entscheiden kann und dann braucht man wieder Mechanismen, so Backout-Mechanismen und so, dass man dann doch noch wieder selber programmatisch eingreift, um Methoden-Dispatch zu machen. Das kann dann immer noch mal passieren, aber man ist im Durchschnitt einfach schneller. Das sind interessante Dinge, doch auch Sun ist sozusagen, bei Sun sind diese ganzen dynamischen Sprachen, die man auf der Virtual Machine nutzen kann, die haben auch ein neues Gewicht genommen und gewonnen und finden mehr Beachtung, was man auch gerade an diesem JSR sieht.
Wird sich das wieder zurück auswirken auf Java selbst, auf die Sprache? Was glaubst du?
Ja, das ist so eine Frage, da gibt es sehr unterschiedliche Meinungen zu. Was man auf jeden Fall sieht, ist, dass für Java 8, es stand erst in Frage für Java 7, jetzt kommt es vielleicht für Java 8, ist die Frage, ob man Closures haben wird in der Sprache. Es gibt verschiedene konkurrierende Vorschläge dazu und witzigerweise scheint da Sun selber nicht mehr wirklich im Lead zu sein für die weitere Entwicklung von Java, sondern Diskussionen finden zwischen den Google-Leuten statt, den ehemaligen Sun-Mitarbeitern, jetzt Josh Bloch und Neil Gafter, liefern sich da gerne Sprachduelle auf Konferenzen darüber, wie Closures für die Java-Sprache aussehen könnten. Also Closures sind der eine Teil, und andere sagen eben, Java ist sowieso schon zu dick und eigentlich Java, wie es bei Java 4 war eigentlich gut genug und sollte so bleiben, wie es ist, und vielleicht ein bisschen besser optimiert werden und sollten sich darum kümmern, dass die Startup-Zeiten mal verkürzt werden und so. Und wenn es dynamische Anteile gibt, eben möglichst Seamless Mix and Match zu haben mit den dynamischen Sprachen, die es ja auch gibt. Das scheint mir selber auch sinnvoll.
Okay, wobei ich dich noch im Ohr habe von eben einem Vortrag von der besagten Grails Exchange, wo du sagtest, dass die Closures selbst an sich in der Sprache natürlich nice to have sind, aber es muss sich ja eigentlich auf die Library niederschlagen. Dadurch muss die ganze Library neu geschrieben werden.
Ja, also der Punkt ist, der Vorschlag von Neil Gafter zum Thema Closures für die Java Virtual Machine führt dazu, dass man an den meisten Stellen, gerade wo so typische Action Listeners und so in Swing gebraucht werden zum Beispiel, dass man dort direkt eine Closure schreiben könnte. Das ist ja schon mal sinnvoll.
Ja.
Nur, sagen wir mal, eine vollständige Verwendung von Closures macht nur Sinn, wenn man das JDK auch vollständig überarbeitet. Nämlich eigentlich genau das, was Groovy macht. Ja? Also wenn ich Closures habe, dann würde ich zum Beispiel das API von Java.io File ganz anders machen. Weil dann würde ich für ein File die Möglichkeit anbieten, mit einem Writer reinzuschreiben, mit einem Reader von zu lesen und das eben innerhalb einer Closure. Und dafür, die entsprechenden Methoden sorgen dafür, dass die File-Handles korrekt aufgemacht und korrekt zugemacht werden, egal was in der Closure passiert. Das so Resource-Management zu machen. Und geht eben nicht nur für Files, das gilt für Datenbank-Connections, das gilt für Transaktionen, das gilt für alle Art von Iterationen, das gilt für die Collections, das gilt für Maps, das gilt für sehr viele Dinge. Ja? Also diese überall wieder auftretende Iterator-Methode,
Ja.
sowas bräuchte man gar nicht mehr. Und das heißt, wirklich Sinn machen Closures nur, wenn man auch ein vollständiges Redesign des JDKs macht, damit man das auch ausnutzen kann. Und das ist natürlich irgendwie, das ist ein immenser Aufwand, ne? Und glaube ich, wäre nicht durchsetzbar bei Sun, das zu machen.
Könnte man nicht das GDK in das JDK einfließen lassen? Zum Teil zumindest.
Ja, ich finde eigentlich auch, Java sollte mit Groovy ausgeliefert werden. Und oder sagen wir, ich wäre schon froh, wenn sie es mit JUnit ausliefern, ja. Aber
Ja. Oder wenn die Leute bei Sun mal Beispiele schreiben würden, wo sie JUnit verwenden statt System Out Println.
ja, oder so, ne? Also wie auch immer. Gut, da kommen natürlich Lizenz-Issues vor allen Dingen rein, aber das sieht man im Moment nicht. Ja. Im Moment ist das einfach nicht auf dem Radar. Ich glaube auch, weiß nicht, ob das wirklich unser Fokus sein sollte. Mir würde es eigentlich schon reichen, wenn die entscheidenden Leute bei Sun einigermaßen gleichgewichtig die dynamischen Sprachen alle unterstützen würden. Und nicht so ein, im Moment hat doch so die Gruppe, gibt es eine spezielle Gruppe, die eben da Meinungsführerschaft vertritt. Und die scheint irgendwie JRuby da ein bisschen stärker zu befördern als zum Beispiel Groovy, was ich nicht richtig finde, ja. Weil es aus der Java-Sicht, aus der Java-Sprachsicht gesehen, ist das mindestens gleichwertig. Aus
Der
meiner Sicht, aus meiner
Migrationspfad ist ja viel, viel flacher. Die Lernkurve ist viel flacher für jemanden, der
Ja,
von Java
genau,
kommt,
also
Ruby zu lernen.
das sehe ich auch so. Es integriert sich in vielen Aspekten besser, aber sagen wir mal, es gibt zumindest keinen Grund, das irgendwie in der anderen Richtung ungleich zu gewichten.
Ja.
Und man sieht bei Sun, dass es sehr viele Leute gibt, die Groovy unterstützen. Also in erster Linie James Gosling, ja, der das Vorwort in meinem Buch geschrieben hat. Aber auch zum Beispiel in Deutschland gibt es Leute, bei Sun Deutschland, die zum Beispiel sich um Groovy Plugin bei NetBeans kümmern und uns jede Art von Hilfe angeboten haben mit Ressourcen. Also da wird auch richtig Geld in die Hand genommen an der Stelle. Dann gibt es derjenige, der jetzt gerade die japanische Übersetzung von Groovy in Action macht, der arbeitet
Ui.
eigentlich für Sun Japan und die sind auch schon fast fertig. Das wird Ende März wahrscheinlich dann eine Draft fertig sein.
Ja.
Und also da gibt es sehr viel Sympathie. Nur halt sozusagen die führenden Köpfe, die haben irgendwann mal die Entscheidung getroffen, dass sie meinen, sie müssten Ruby unterstützen an der Stelle und können von der Entscheidung nicht wieder zurück. Also ungefähr
Ja.
sieht das aus.
Du kennst ja beide Welten, wo wir gerade schon bei dem Thema waren, Groovy und Ruby. Du kennst ja beide Welten. Und wir kommen ja auch noch auf das Thema Grails. Nachher zum Ende hin hoffe ich noch. Es ist ja schon so, dass dass Groovy einige Sachen von Ruby gelernt hat und Ruby wiederum halt auch von Groovy. Ich weiß zum Beispiel, dass das Bilder-Zeugs, das kommt ja alles, das ist ja alles angeregt durch jetzt Groovy zum Beispiel. Mhm. Was würdest du sagen, welche Ruby-Features vermisst du in Groovy oder was wiederum würdest du dir in Ruby wünschen, was du in Groovy an Mitteln, an Sprachmitteln hast?
Ja, also die, ich bin ja sozusagen, ich nenne mich selber so ein Ruby-Programmierer der zweiten Generation, ja, also nicht von ganz Anfang an dabei, aber so von, als die ersten Bücher über Ruby kamen und habe die Sprache sehr genossen, hat mir eine völlig neue Sicht auf die Software-Engineering-Welt gegeben und habe auch einige nicht-triviale Dinge damit programmiert und zum Beispiel unser Corporate Compensation Program sozusagen, das auch also ein Gehaltsmanagement-Programm für unsere ganze Organisation, das auch einige Jahre im Betrieb war. Also ich habe das sehr genossen, fand das sehr gut. Und es hat einige nette Dinge, die ich ganz gerne in Groovy auch gehabt hätte. Zum Beispiel eine wichtige Sache ist im Grunde, wenn man Methoden hat, die auf Collections arbeiten, zum Beispiel was removen, ja, remove auf einer Collection, dann finde ich es wichtig zu wissen, ob diese Methode eine modifizierte Collection zurückgibt und ob sie die bestehende modifiziert oder ob sie eine Kopie zurückgibt, diese beiden Dinge, ja. Und das ist so schön gemacht in Ruby, die es modifizieren, die haben Ausrufezeichen im Namen. Das finde ich super, ja, das hätte ich so gerne gehabt in Groovy und habe das länglich durchdacht und diskutiert, ob wir das nicht haben können, aber der Punkt ist, wenn man in Groovy eine Collection hat, irgendwo antut, eine Liste zum Beispiel, dann ist das ja eine Java-Util-List. Also man arbeitet auf den Java-Objekten. Und die haben natürlich die Java-Methoden. Die scheinen immer durch. Es ist ein Java. Ja. Und das heißt, dort sind die ganzen Methoden, die im JDK schon vorhanden sind. Und das würde gar nicht mit denen zusammenpassen. Jetzt muss man irgendwie rausfinden, nach welcher Heuristik haben überhaupt im JDK die Entwickler unterschieden zwischen den Methoden, die den Receiver modifizieren und diejenigen, die Kopie zurückgeben. Das ist gar nicht so leicht rauszufinden und da gibt es alle möglichen Ausnahmen und so.
Ja.
Und da merkt man erstmal, wie inkonsistenter das JDK ist. Ja. Und man versucht, sich an die Heuristiken anzunähern und das so zu machen, wie es da auch ist, damit sozusagen die Perspektive des Java-Programmierers erhalten bleibt. Das vermisse ich sehr, dass man sowas machen kann.
Ich vermisse das Fragezeichen. Guck mal, du vermisst das Ausrufungszeichen, ich vermisse das Fragezeichen. Ich finde das Safe Dereferencing-Feature von Groovy sehr, sehr nett.
Ja, also du meinst das Fragezeichen
Safe Dereferencing? Genau, immer wenn du das Law of Demeter verletzt, wenn du halt so einen ganzen Pfad von Objekten hintereinander verkettest, dass du dann quasi den schnellen Aussprung hast, wie bei einer Und-Verkettung.
Also das ist ein Groovy-Feature, das bei Ruby fehlt, ja?
Genau, richtig, ja.
Gut, dann gibt es natürlich Dinge, die noch stärker mit der Java-Welt oder mit der Java-Sprache zusammenhängen. Wenn man jetzt zum Beispiel in Java irgendein Framework hat wie WJUnit 4 oder TestNG oder Juice oder also dieses Google Juice oder irgendein anderes Framework, das zum Beispiel Annotations verwendet, auf Annotations arbeitet oder auf Generics, dann muss man Code schreiben können in seiner Sprache, die das auch unterstützen. In Groovy kann man sowas schreiben. Ist die im Moment die einzige dieser dynamischen, Klammer auf, Skript-Sprachen, die das unterstützen. Und das kann man natürlich in vielen anderen Sprachen gar nicht, weil zum Beispiel das Add-Zeichen schon für andere Zwecke gebraucht wird. Ja? Zum Beispiel wie bei Ruby, um Instanzvariablen zu kennzeichnen.
Ja.
Und ja, also zum Beispiel mit dem Add-Zeichen muss ich sagen, Add-Zeichen finde ich in der Sprache prinzipiell nicht schön. Finde ich nicht schön in Ruby und für die Instanzvariablen finde ich auch nicht schön in Annotations. Das Add-Zeichen stört so visuell. Ja, das hemmt den Lesefluss. Genauso wie auch so eckige Klammern wie bei Generics. Ja, das ist auch nicht gut. Und die und was ich jetzt im Nachhinein gar nicht mehr schön finde, ist noch zwei Add-Zeichen, um eine Instanz-Member zu kennzeichnen, um einen Klassen-Member zu kennzeichnen. Das geht in meinen Augen gar nicht.
Ja.
Das
Interessante Beobachtung, ja.
finde ich nie so besonders geschickt, obwohl man es eigentlich, zumindest ich in meinem Ruby Code, habe das nicht so häufig verwendet.
Ja.
Man arbeitet einfach nicht so statisch.
Ja.
Ja, also diese Dinge hat man da. Was hätte ich sonst noch gerne von Ruby in Groovy? Ja, sonst nicht mehr so viel. Die Metaprogramming-Geschichten sind insgesamt ein bisschen eleganter. Mit den Mixins und so kann man in Ruby die Sachen ein kleines bisschen eleganter schreiben. Ist aber in meinen Augen nur ein, sag mal, ist ein kleiner Unterschied, ein kleiner Eleganzunterschied. Die Mächtigkeit ist in meinen Augen, ist für meine Bedürfnisse identisch. Vielleicht kommt noch jemand und sagt, nein, sie ist nicht ganz identisch, weil man kann noch dies und jenes. Aber für alles, was ich so sehe, was ich mit Metaprogrammierung mache, ist das in Groovy gut genug und elegant genug für meinen Bedarf. Ich schätze vor allem eine der ganz einfachen Dinge in Groovy, die ich sehr schätze, ist, dass ich zum Beispiel bei Listen und Maps eine Notation habe für die literale Deklaration mit den Brackets, die sehr konsistent ist. Also ob ich jetzt auf eine Liste zugreife mit einem Index oder auf eine Map zugreife mit einem Key, das sind ungefähr die gleichen Sachen, das macht das gleiche Ding und das sieht eben gleich aus. Ja?
Ja.
Ich hab in Brackets meinen Key, ob das jetzt ein Index ist oder ein String, ist eigentlich unerheblich.
Ja.
Und ich finde es nicht so gut, also wenn ich jetzt irgendwie mein rostiges Ruby-Know-how mal wieder vorkrame, um mein kleines Personal-Wiki nochmal wieder ein bisschen aufzupimpen, dann muss ich immer wieder, kratze mich am Kopf und denke, ach, wie mache ich jetzt noch eine literale Deklaration von der Map? Ach, da brauche ich jetzt die geschweiften Klammern und nicht die eckigen und so. Und
Ja.
das fällt mir einfach schwerer, das zu erinnern.
Ja, da mag ich die Groovy-Notation. Für Hashes mag ich auch sehr mit dem Doppelpunkt. Ich
Ja,
finde das mit
das
dem
gefällt mir.
Pfeil in Ruby zwar auch ganz intuitiv, aber es ist halt schon. Das stimmt.
Ja, den Pfeil finde ich auch okay. Pfeil ist gut.
Ja. Dann kommen wir nochmal zum Thema Grails. Das ist ja nun auch durch Rails sehr stark inspiriert. Wird das von der Pike auf komplett from scratch geschrieben oder ist das zum Teil auch Portierung? Kannst du mal so ein bisschen aus dem Grails-Team so ein bisschen aus den Internas erzählen? Wie läuft da der Community-Prozess?
Also Grails ist eben das Web-Applikations-Framework auf Basis Groovy, für Groovy sozusagen, für die Java-Plattform. Und Rails kennt sowieso jeder, ja? Also Ruby on Rails. Und du hast es sehr richtig gesagt, es ist davon inspiriert und das war's. Ja? Das ist schon die Menge der Gemeinsamkeiten,
Okay.
sozusagen.
Ja.
Weil ansonsten ist es vollständig anders. In Grails basiert auf dem vollen Java Enterprise Stack.
Ja.
Also alles, was jetzt Java EE heißt, plus darauf Spring und Hibernate, das ist die technologische Basis. Und darauf ist eine völlig neue Implementierung mit einem ähnlichen Ziel wie Ruby on Rails. Aber von Portierung gibt es gar nichts. Ja?
Okay.
Also da wird kein Stückchen Ruby-Code angeguckt und versucht, den nach Groovy zu portieren. Gar
Ja.
nicht. Es ist auch so, dass ich glaube, immer noch 80% des Codes von Grails ist in Java geschrieben, nicht
Ah,
in Groovy.
tatsächlich.
Wenn man sich obwohl man eine Grails-Applikation typischerweise in Groovy schreibt, Klammer auf, man kann so viel man will auch in Java schreiben und das reintun und bestehende Java-Klassen wiederverwenden. Aber obwohl man eben die Applikation typischerweise in Groovy schreibt, ist der Stack, auf dem man arbeitet, man muss sich das so richtig körperlich vorstellen, da hat man erstmal einen relativ großen Teil von unten hoch Java Enterprise Edition mit allem, was dazugehört. Dann darüber Spring, dann darüber Hibernate, da hat man schon mal einen relativ hohen Kuchen. Und Grails zum größten Teil in Java geschrieben. Also muss man sich oben den obersten Layer vorstellen, der auch noch fast alles in Java ist. Und dann der eigentliche Applikationscode ist ja nur noch unglaublich wenig, wenn man das vergleicht. Ja? Das ist nur noch wie so ein Zuckerguss ganz oben auf dem Kuchen drauf. Und trotzdem hat man das Gefühl, dass man sehr leicht und dynamisch arbeitet. Man hat aber sozusagen die volle Power von Java ausgenutzt. da in der Java-Plattform, da stecken, ich weiß nicht, wie viele Mannjahre von richtig gutem Engineering drin. Nur haben sie es bisher halt verpasst, das irgendwie auf eine Art zugänglich zu machen, die auch, wo man leicht mit zurechtkommt.
Ja.
Da sieht man auch Änderungen bei Seam und so, macht das ein bisschen besser. Aber ist immer noch so, dass man sozusagen nicht diesen direkten Zugang hat, wie man es gerne haben möchte.
Ja, die Einfachheit ist auf dem Weg teilweise so ein bisschen verloren gegangen.
Teilweise ein bisschen ist ein leichter Euphemismus. Du könntest es hier in die Schweiz schaffen, ja.
Ja.
Wo man auch so zum Euphemismus neigt. Nee, also die Einfachheit der Java-Plattform ist eigentlich vollständig verloren gegangen. Wird zum Teil wieder versucht, jetzt ein bisschen zu berichtigen,
Ja.
diese Entwicklung, aber kann natürlich niemals mithalten mit dieser, ich sag, Agilität, oder wie man es auch mal anders ausdrücken möchte, die man bei Ruby on Rails hat oder auch bei Grails. Und der Hauptpunkt ist eigentlich bei Grails, dass man, obwohl man ähnliche bis gleiche Effekte erreicht wie bei Ruby on Rails, man eben auf der Java-Plattform bleibt, man alles einsetzen kann, was man kennt auf der Java-Plattform, vor allen Dingen das Deployment natürlich massiv erleichtert wird. Es kommt einfach ein Borg-File bei raus, das man irgendwo reinwerfen kann,
Ja.
dass man alle bestehenden Dinge, die man schon hat, alle Frameworks, alle Komponenten einfach eins zu eins wiederverwendet, und das ist ein großer Vorteil. Der zweite ist, auch der prinzipielle Ansatz ist anders. Also man bei Ruby on Rails ist sozusagen die Datenbank ist der Master, ja, das Datenbankschema, und daraus werden die verschiedenen anderen Artefakte generiert. Du musst mich korrigieren, wenn ich es falsch sage.
Ja, per Reflection wird das Datenbankmodell aus der Datenbank ausgelesen und
Ja,
ist
so habe
dann
ich das auch
der
bisher
Master.
bei mir gemacht, ja.
Ja.
Das ist sozusagen für einen typischen Java-Entwickler eine ungewohnte Perspektive. Bei den meisten Java-Frameworks modelliert man seine Domäne in Java-Klassen, in POTOS oder in Java-Code
Ja.
und generiert den Rest da draus. Und so macht es Grails auch. Man modelliert seine Domäne in den Groovy- oder Java-Klassen, und daraus wird das Datenbank-Mapping generiert und auf die Datenbank geschrieben.
Okay.
Und das ist eigentlich noch ein wichtiger Unterschied, weil man sozusagen man braucht nicht ein Datenbanktool, um seine Domäne zu modellieren. Ja, das ist zwar sehr effizient, aber es ist für einen Java-Programmierer sehr ungewohnt, das so zu machen.
Gibt es diese Migration, haben die sich schon in Grails niedergeschlagen? Es gab ein Plugin, glaube ich, ne? Die
Also
Möglichkeit, dass man direkt Datenbank, Schema-Evolution durchführen kann, versioniert.
Schema-Evolution versioniert, meine ich, gibt es ein Plugin, bin ich mir gar nicht so sicher.
Ja.
Das ist sicher einer der Teile, wo Rails noch einen Vorteil hat gegenüber Grails,
Ja.
weil es das da schon länger gibt und besser getestet ist und so.
Ja.
Das sehe ich schon.
Geht dann Grails auch den Weg, RESTful zu werden?
Ja, es gibt also wie nennt sich das, dieses Content Negotiation, heißt es, glaube ich,
Ja,
bei Ruby
genau.
on Rails.
Ja.
Das gibt es eins zu eins gleich bei Grails. Also
Okay.
man, je nachdem, was man anfragt, bekommt man seine Objekte eben über eine HTML-Sicht oder eine XML-Sicht oder eine JSON-Sicht oder so ähnlich geliefert, und dann
Ja.
über ein RESTful
Ja, das finde ich eine der größten Errungenschaften der letzten Jahre, was so in der Weblandschaft passiert ist, meiner Meinung
API.
nach.
Ja, definitiv,
Zu
definitiv.
wieder zu entdecken, was es im HTTP-Protokoll schon seit 15 Jahren gibt.
Gell? Und das ist eigentlich ist so einfach, ne? Es gibt ein
Ja.
Get und ein Post und ein Put und ein Delete.
Genau.
Warum sollte man das nicht verwenden? Ne?
Genau. Und seltsamerweise kein Browser mehr als über die zwei Verben hinausgekommen ist, ne? Get und Post.
Ja, genau. Er ist schon traurig, ja.
Ja, ist wirklich witzig. Was ist denn deine Meinung zu BDD? Erzähl mal. Interessiert mich mal.
Behavior-Driven Development.
Ja.
Ja, also die Frage in Richtung, gibt es sowas in Groovy zum Beispiel? Ja, da gibt es etwas. Ich habe den Namen gerade vergessen. Heißt es denn?
Wahrscheinlich G-Spec.
Es gibt ein G-Spec, ja, aber es gibt noch eine zweite Implementierung, die noch besser ist.
Okay.
Und die hier ist irgendwie, bin mir nicht sicher, ist, glaube ich, nicht das JaxBee, aber irgendein anderes. Wenn man danach googelt, Behavior-Driven Development in Groovy, dann findet man das. Es gibt einen Talk dazu auch auf der Groovy und Grails Experience.
Okay.
Und ja, also ich habe es in meinen Projekten bisher noch nicht eingesetzt. Ich habe es nur so den Code gesehen, den man damit schreiben kann. Ich komme ja sozusagen aus der alten Unit-Test-Ecke, bin so einer der alten Säcke da.
Genau, deswegen frage ich ja.
Und ja, ich bin immer noch in dem Zustand, dass ich den großen Vorteil nicht sehe. Ich sehe einen kleinen Vorteil, aber es ist für mich nicht irgendwie eine vollständige Umwälzung, wenn ich sozusagen die Testreports so sehe, dass sie dann wie ein englischer Satz sind am Ende. Darum geht es ja im Großen und Ganzen, wenn ich es richtig verstanden habe. Vielleicht kommt bei mir noch der Erkenntnisfortschritt, dass es das doch ganz anders ist und dass es doch viel mehr ausmacht und so.
Ja.
Und ich
Nee, ich
glaube,
glaube ja
ich.
auch, also für alte TDD-Hasen ist da nicht so viel neues Fleisch dran. Es ist halt ein Reframing, halt eine neue Metapher. Und wer halt die Mächtigkeit von Metaphern kennt, so wer mal George Lakoff oder sowas gelesen hat, weiß, dass es halt auch eine wichtige Geschichte ist, weil es
Das stimmt,
unsere
ja.
Sprache halt unser Denken auch prägt und so weiter. Was ich halt sehr nett finde, sind halt diese Kontexte. Was halt die Leute in JUnit schon von Anfang an nicht verstanden haben, ist, dass sie ihre Testfallklassen um die zu testenden Objekte orientieren sollen. Und das ist in dem BDD-Framework durch die verschiedenen Kontexte, die ihr eigenes Setup mitbringen können,
Ja,
schon
da gibt
klarer
es
gelöst. Das ist schon ganz schön.
Given so und so, then
Genau,
ja, it
genau.
should und so weiter, ja.
Ja, ich beobachte das halt selbst auch sehr, sehr gespannt.
Also
Aber.
diesen Punkt sehe ich auch, wobei ich glaube, man bräuchte, also diese Art von, dieses Behavior-Driven Development, das bräuchte man meines Erachtens fürs funktionale Testen.
Für den Kunden, ja.
Für den Kunden nicht unbedingt fürs Unit-Testen, weil wenn man jetzt guckt, wenn man auch schon, wenn man sich die Beispiele anguckt dazu, dann sieht man, ja, also es gibt diese neue Metapher und man bekommt diese neu anders lesbaren Reports, vielleicht sogar
Genau.
be besser lesbaren Reports, aber auf welcher Abstraktionsebene bewegt sich das, was man da sieht? Wenn ich da sehe, given an empty stack, ja, it was war das nächste?
It
Irgendwie,
should.
it should be empty, ja, oder sowas, ja.
Ja.
Diese, gut, das war vielleicht ein bisschen blödsinniges Beispiel. Aber was ich sagen wollte, ist, es bewegt sich noch auf einer technischen Ebene, die für denjenigen, der diese andere Art von Darstellung bräuchte, sowieso nicht interessant ist. Also, jemand, der sozusagen mit der technischen Darstellung von JUnit und seinen Reports nicht zurechtkommt,
Ja.
also die Techniker kommen damit ja zurecht, die haben kein Problem.
Ja.
Was man eher bräuchte, ist den Buy-in von zumindest von entweder einem Business-Experten oder so, ja, der sagt, okay, jetzt glaube ich, dass ich sehe den Report, ich sehe, dass das passiert ist, finde ich gut, ist in Ordnung, ja, ist durchgelaufen. Ich weiß jetzt, was getestet wurde, so ungefähr. Darum geht es oftmals. Was wurde denn überhaupt getestet? Und wenn auf so einer niedrigeren technischen Ebene getestet wird, die auch wichtig ist, dann gibt es sozusagen, dann ist es wieder eine Welt, in der sich dieser Business-Experte nicht zurechtfindet. Der findet sich eher in der Welt zurecht, wie fit sie macht. Ja? Also auf dieser Abstraktionsebene
Ja.
kann ich mir besser vorstellen.
Ja.
Und vielleicht bräuchte man irgendwie was auf der Ebene, dass das noch irgendwie vielleicht als Text dann irgendwie besser kommt oder so.
Ja.
Aber ich hab gar keine Hands-on-Erfahrung damit. Also don't take my word for it.
Ja, nee, was ich wirklich gut finde, ist, dass mal wieder ein bisschen Bewegung reinkommt. So, ein paar neue Impulse.
Ja, definitiv, ja.
Das ist ganz schön. Gut, Dirk, wer jetzt ein bisschen mehr über Groovy und Grails wissen möchte, wo fängt man am besten an? Hast du so ein paar Anlaufstellen, wo man mal ganz guten Einblick bekommt? Jetzt auch in deinem Buch zum Beispiel hast du so einige Fallbeispiele drin, wie man bestimmte Probleme löst, zum Beispiel RSS-Seeds zu integrieren und solche Dinge. Wie findet man solche Sachen? Gibt es da ein Repository?
Ja, also die beste Möglichkeit ist groovy.codehouse.org. Codehouse schreibt sich hinten wie das deutsche Haus, also Haus. Und dort findet man alle Informationen über Groovy. Über Grails findet man alles unter grails.org. Und dort sind auch Verweise drin, natürlich auf alle anderen Seiten, die es gibt. Zum Beispiel auch searchgroovy.org. Das ist eine, man kann nicht sicher, wie das technisch gemacht ist, aber irgendwie ein Sub-Google sozusagen, ein Google, das eingeschränkt ist auf alle die Ressourcen, die was Sinnvolles über Groovy sagen,
Ja,
über
kann man
Groovy
machen.
und Grails.
Genau.
Und
Schön.
also es heißt in einem Wort zusammengeschrieben searchgroovy.org. Da kann man auch sehr gut gucken. Und seit neuestem gibt es auch bei DZone, gibt es also groovy.dzone, DZone.com ist das, glaube ich. Sehr gute Beiträge. Und eine Sache, die ich täglich angucke, ist Groovyblogs zusammengeschrieben,
Ist das ein
.org.
Planet?
Das ist so ein Feed-Aggregator über alles, was irgendwie gerade geblockt
Ah
wird.
ja, sehr schön.
Rund um Groovy, der selber geschrieben ist in Grails
Hehe.
von Glenn Smith in einer 20-Stunden-Aktion.
Ja.
Also das ist wirklich sehr interessant, sich diese Sachen anzusehen.
Ja.
Da bekommt man so, das ist mehr so, was gerade aktuell ist. Da geht es um aktuelle Dinge. Und sieht aber auch die ganze Bandbreite, also von Image Manipulation, Algorithms bis Groovy bis hin zu irgendwie, was weiß ich, Webservices bauen mit Groovy oder Java 2D Dinge bauen, also ähnlich wie JavaFX das macht mit Groovy, also die volle Bandbreite. Und das ist interessant, weil man so sehr viele verschiedene Einsatzgebiete sehen kann.
Und dann gibt es noch die Mailingliste.
Die Mailingliste natürlich, die könnte man auch über groovycodehouse.org, kommt man da auf die Mailingliste, die ein bisschen zu voll ist mittlerweile. Also
Ja, war bei Ruby on Rails das gleiche dann irgendwann.
ja, also
Kann man vergessen.
ich gucke mittlerweile nicht mehr jede einzelne Mail an, sondern scanne nur noch so über die Subjects, um
Ja.
zu gucken, wo ich eventuell reingucke, weil das einfach sonst zu viel ist. Sonst wäre man den ganzen Tag nur damit beschäftigt.
Klar.
Und aber die Groovy Developer Liste, da gucke ich noch jede Mail an, weil das noch wichtig ist.
Gut, dich selbst findet man bei kanu.com, CANOO. Noch irgendwas loswerden, Dirk?
Ja, ich finde, jeder, der Groovy noch nicht mal runtergeladen hat und noch nicht ausprobiert hat, aber sonst sich auf der Java-Plattform bewegt, der würde ich mich freuen, wenn er das mal tut. Ich glaube, es macht Sinn, das zu tun und es macht Spaß. Und wenn es sonst Fragen gibt, einfach auf der Community melden und einfach Spaß haben beim Programmieren.
Die deutsche Groovy-Community ist ja auch relativ aktiv, ne?
Ja, in
Also
Deutschland hat es einen relativ hohen Uptake. Es
viele
gibt auch
deutsche
richtig
Bücher.
gibt viele deutsche Bücher, das ist sehr witzig, ja.
Ja.
Also irgendwie, es gibt mindestens genauso viele wie englische. Und das finde ich aber gut. Es hat eine relativ hohe Präsenz auf den Konferenzen. Hatte auch der Absatz der Bücher in Deutschland war von Anfang an sehr hoch, auch von der englischen Version. Das war, ja, das ist schon beachtlich. Also irgendwie gibt es so ein spezielles Faible anscheinend in Deutschland
Ja.
für Groovy an der Ecke.
Der nächste Konferenztermin ist dann wahrscheinlich die JAX, ne?
Dann bei der JAX, genau, da wird es wieder auch ein Ganztages-Workshop geben zum Thema Groovy für Java-Programmierer, glaube ich, heißt es. Und den mache ich zusammen mit Tammo Frese. Da kann man sich einschreiben und ich glaube, das ist dann der Montag von der Konferenz, wo man da ganztägig Groovy mit uns machen kann.
Wunderbar. Jo, dann. Ganz, ganz herzlichen Dank an dich.
Ich danke dir ganz herzlich, Frank. Und wünsche dir noch super viel Erfolg mit deinen weiteren Podcasts.
Ja.
Bin schon ganz gespannt, was noch alles kommt. Wer
Ja.
ist denn der nächste Kandidat, den du im Auge hast?
Mal gucken. Ich habe gerade angebändelt, vor 2 Tagen war das 7-jährige Jubiläum vom Snowbird-Meeting, also das Agile Manifest. Und da habe ich mal so einen kleinen Roundtable jetzt organisiert. Das werden wir im März machen. Leider lässt Skype hier nur 5 Konferenzteilnehmer zu. Wir werden also dann zu 5-mal so ein bisschen zurückblicken
So
und
wie Java
vielleicht ein
Posse das
bisschen nach
macht.
vorne blicken. Habe ich noch nie gehört, weiß ich
Nie
nicht.
gehört. Ah, das
Nee.
muss man anhören, ist gut.
Ich glaube, ich
Ja.
habe mal einen gehört, aber es ist mit dem Podcast mittlerweile. Ich habe so einen großen Backlog mittlerweile. Ich komme einfach überhaupt nicht mehr hinterher.
Es gibt nur einen, den man wirklich hören muss. Das ist deiner.
Herzlichen Dank. Achso, genau, wo wir gerade bei dem Thema sind. Es gibt natürlich ansonsten noch den Grails Podcast von Sven Heiges, richtig?
Genau, über Grails.org kommt man drauf.
Genau. Okay. Gut, schönen Abend, Dirk.
Vielen Dank. Mach's gut.